Noch weitaus heftiger als bislang bekannt. Neue Schockzahlen zeigen, wie viele Ärzte und Patienten wirklich wegen Corona verfolgt wurden. Doch eine neue Initiative macht jetzt auf das Schicksal der mutigen Ärzte aufmerksam. Rüstung und Schulden, das ist der Märzhaushalt für 2027. Und die enormen Preisanstiege werden zu sozialen Unruhen führen. Und damit heiße ich Sie herzlich willkommen zu den Nachrichten auf 1. Bevor wir zu den verfolgten Corona-Ärzten kommen, zunächst wichtige Meldungen vom heutigen Mittwoch. Die deutsche Bundesregierung will auch im kommenden Jahr nicht weniger als 125 Milliarden Euro für militärische Zwecke ausgeben. Das geht aus dem Haushaltsentwurf für das Jahr 2027 hervor, den das Kabinett am heutigen Mittwoch vorstellte. Im Vergleich zum laufenden Jahr ist das noch einmal eine Steigerung von rund 25%. Ein beträchtlicher Anteil davon muss über neue Schulden finanziert werden. Ein ganzes Fünftel des gesamten vorgestellten Haushalts wird ausschließlich über Schulden gedeckt. Dabei ist noch nicht die Möglichkeit weiterer sogenannter Sondervermögen eingerechnet, die nicht im Kernhaushalt aufscheinen. Beschlossen wurde außerdem ein Sparpaket für die Krankenkassen. Darin vorgesehen sind unter anderem höhere Zuzahlungen für Medikamente in der Apotheke, eingeschränkte Mitversicherungen von Familienangehörigen und höhere Krankenkassenbeiträge für sogenannte Besserverdiener. Seit dem Ausbruch des Iran-Krieges haben sich die Kosten für die Einfuhr von Öl und Gas in die Europäische Union um mehr als 27 Milliarden Euro erhöht. Das legte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen heute während einer Diskussionsrunde im Europäischen Parlament in Straßburg offen. Von der Leyen selbst zog aus den Daten den Schluss, dass die EU den Ausbau sogenannter erneuerbarer Energien stärker fördern müsse. Die veröffentlichten Daten zeigen aber auch, Staaten mit einem hohen Anteil an Atomenergie wie Schweden haben mit weitaus geringeren Preisanstiegen zu kämpfen. Die Verfolgung von Kritikern seit der Corona-Zeit ist noch weitaus massiver als bislang angenommen. Jetzt wurde bekannt, allein in Deutschland wurden mehr als 1.500 Verfahren geführt wegen des Ausstellens von Maskenattesten. Und das sind nur die Daten aus 5 Bundesländern, also nur eines Drittels der deutschen Bevölkerung. Primär sind davon Ärzte betroffen, aber auch Patienten, denen Anstiftung vorgeworfen wird, also den Arzt zur Ausstellung der Atteste gedrängt zu haben. Von diesen über 1.500 Verfahren allein in Deutschland führten mehr als 400 zu einer Verurteilung. Zusammengetragen hat die Fälle Datenanalyst Tom Lausen anhand von offiziellen Auskünften der Generalstaatsanwaltschaften Berlin, Rheinland-Pfalz, Hamburg, Sachsen und Baden-Württemberg. Veröffentlicht wurden sie jetzt auf der Webseite der in dieser Woche gestarteten Initiative Ärzte mit Gewissen, die gemeinsam von der Ärztevereinigung MWGFD und dem schweizerischen Verein Wir ins Leben gerufen wurde. Mit dieser Initiative wird den mutigen Ärzten ein Gesicht gegeben, die sich in der Corona-Zeit für das Wohl ihrer Patienten eingesetzt und damit ihre gesamte Karriere riskiert haben. Aktuell wurden bereits die ersten Fälle aus 4 Ländern zusammengetragen. Aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und Frankreich. Drastisches Beispiel. Die Ärztin Dr. Bianca Witschel, die aktuell noch immer in Haft sitzt, wegen des Ausstellens von Maskenattesten. Doch noch viele weitere Ärzte wurden wegen Maskenattesten verfolgt. Wie etwa Monika Young, Ronny Weikel, Thomas Kühlken oder Carola Javid-Kistel. Mit Disziplinarverfahren der Ärztekammer belegt wurde aber etwa auch der Mediziner Lukas Trimmel, weil er öffentlich vor den Gefahren der Covid-Spritze gewarnt hatte. Mitinitiator und MWGFD-Vizevorstand Dr. Ronny Weikel sagt zum Vorgehen gegen die mutigen Ärzte gegenüber auf 1.
Es ist ein weitreichender Skandal, mit dem man nur unzufrieden sein kann. Und es ist eine Schande, dass bis zum heutigen Tag, wo wir eigentlich genau wissen mittlerweile und beweisen können, dass dieses Corona, diese sogenannte Pandemie, die nichts anderes ist als eine Plandemie, einer Agenda gefolgt ist, eine Agenda, die von Anfang an geplant war, etwas zum Schaden der Menschheit durchzuführen, eine quasi militärische Aktion. Das ist durch x Dokumente mittlerweile belegt. Und die Ärzte, die sich schützend für ihre Patienten gestellt haben, sind immer noch nicht rehabilitiert. Zahlreiche Ärzte in verschiedenen Ländern haben Strafverfolgung über sich ergehen lassen müssen.
Mit der Initiative Ärzte mit Gewissen soll auch aufgezeigt werden, dass Bundesgesundheitsministerin Nina Wagens Aussage, es gebe in Deutschland keine wegen Corona verfolgten Ärzte, nicht der Wahrheit entspricht. Die internationalen Ergebnisse werden auch in die USA getragen und US-Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. vorgelegt. Bereits jetzt wandte sich der Präsident des schweizerischen Vereins Wir, Christian Oesch, mit einem Brief an Kennedy und berichtet von der Ärzteverfolgung in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Wörtlich schreibt Oesch an den US-Gesundheitsminister: Was offiziell häufig als Betrug bezeichnet wird, betrifft in Wirklichkeit oft Ärzte, die nach ihrer fachlichen Einschätzung, ihrem Gewissen und ihrer ethischen Verpflichtung im Sinne des Hippokratischen Eides gehandelt haben. Und, so Oesch weiter, was geschieht mit der Medizin, wenn das Gewissen zum rechtlichen Risiko wird? Von den Systemmedien werden Covid-Kritiker bis heute diffamiert. Wie jüngst etwa das Beispiel des Schweizer Eishockey-Nationaltrainers Patrick Fischer zeigte. Ihm wurde sogar gekündigt. Auf eins wird weiterhin alles daran setzen, Ihnen die Schicksale dieser so mutigen Menschen nicht vorzuenthalten. Unterstützen können Sie das unter www.auf1.tv/unterstützen. Die Bundeszentrale für politische Bildung hat letztes Jahr beinahe 80.000 Euro ausgegeben, um Gewerkschafter im Umgang mit sogenannten Hasskommentaren zu schulen. Und das allein in Südthüringen. Das ergab eine Anfrage der AfD-Bundestagsfraktion an die Bundesregierung. Doch bundesweit vermuten die Anfragesteller eine noch wesentlich höhere Zahl. Denn die Anfrage ergab auch, dass die Bundeszentrale für politische Bildung bundesweit gut 200 überwiegend linke oder antifaschistische Projekte fördert. Der AfD-Bundestagsabgeordnete Robert Teske kommentierte den Fall wörtlich. Wenn linke Gewerkschafter screenen, was Hasskommentare sind, machen wir den Bock zum Gärtner. Denn wir wissen, für Linke sind Regierungs- und Migrationskritik bereits Hass im Netz. Was alles unter dem Begriff Hasskommentare fallen kann, zeigt ein aktueller Fall in Niedersachsen. Denn dort stuft der Verfassungsschutz bereits die Aussage der Existenz eines deutschen Volkes als gefährlich ein. Die Verwendung eines ethnischen Volksbegriffs reichte dabei aus, um die Einstufung des AfD-Landesverbandes als gesichert rechtsextrem zu begründen. Der Publizist Jonas Greinberg hat analysiert, warum der Verfassungsschutz hier sogar radikaler als die Bundesregierung selbst vorgeht.
Wenn der niedersächsische Verfassungsschutz es mit dieser absurden Aussage ernst meinen würde, mit dieser absurden eigenen Definition des Volksbegriffes, dann müsste er eigentlich das Bundesinnenministerium für verfassungsfeindlich erklären. Denn das Bundesinnenministerium hat unter Nancy Faeser eine Broschüre herausgegeben, deutsche Minderheiten stellen sich vor, in der es heißt, dass man also mit staatlichen Mitteln die ethnokulturelle Identität der Donauschwaben in Kroatien fördern möchte. Und wir sehen auch, dass sich das Landesamt für Verfassungsschutz in Niedersachsen also ganz, ganz weit von Grundgesetz, Rechtsprechung und Verwaltungshandeln bewegt. Wenn wir ins Grundgesetz schauen, dann haben wir einen Artikel 116, der also sagt, ja, Deutscher im Sinne des Grundgesetzes ist, wer ab einem bestimmten Zeitpunkt Aufnahme im Deutschen Reich gefunden hat und von deutschen Eltern abstammt.
Das vollständige Interview mit Jonas Greinberg sehen Sie unter www.auf1.tv. Der mutmaßliche Kampfsporttrainer der linksextremen Hammerbande Thomas J. wurde von den Behörden wieder auf freien Fuß gesetzt. Wie das Oberlandesgericht Dresden gegenüber der linken Tageszeitung Taz bestätigte, wurde der Haftbefehl gegen den seit anderthalb Jahren inhaftierten Antifaschisten aufgehoben. Thomas J. wurde vorgeworfen, die sogenannte Hammerbande für ihre Überfälle auf Andersdenkende geschult zu haben. Außerdem war er wegen einer möglichen Beteiligung an einer Attacke auf einen Eisenacher Gastwirt angeklagt. Dieser Vorwurf wurde wurde von den Behörden nun fallen gelassen. Dennoch sorgt die Freilassung bei Beobachtern für Verwunderung. Laut der Zeitung Die Welt etwa konnten Ermittler durch Abhörmaßnahmen belegen, dass der 49-Jährige bereits in der Vergangenheit nach Syrien ausgereist war, um für eine militante Kurdenvereinigung zu kämpfen. Dort soll er unter anderem eine Ausbildung als Scharfschütze erhalten haben. Die österreichische Bundesregierung plant die Wiedereinführung eines sogenannten Agrardiesels, um die Bauern zu entlasten. Für die kommenden beiden Jahre soll es eine Fördersumme von gesamt 100 Millionen Euro geben. Doch diese Änderungen bringen den Landwirten gerade einmal eine Entlastung von weniger als 40 Euro pro Hektar und Jahr. Damit werden Kernprobleme wie niedrige Erzeugerpreise, steigende Kosten und enorme Bürokratie nicht gelöst. Ernst Schieder, einer der Organisatoren der jüngsten Bauernproteste, äußerte angesichts der Lage bereits wörtlich: Die Bauern werden für ihr Überleben kämpfen. Mit weiteren Demonstrationen ist zu rechnen. Über die Folgen des Iran-Kriegs und aktuelle Entwicklungen bei Gold und Silber berichtet Wirtschaftsfachmann Thomas Bachheimer jetzt in der Wirtschaft am Mittwoch.
Ein großer Teil des Gold- und Silberhandels findet bereits abseits der Börsen statt. Anstelle von Gold- oder Silberbarren kaufen Firmen wie Tesla, Samsung oder der chinesische Rohstoffkonzern CMOC gleich ganze Minen oder deren Jahresproduktion auf. Was bedeutet das für den Gold- und den Silberpreis bzw. für den Edelmetallhandel als Ganzes?
Da sprechen Sie einen wichtigen Trend an, den ich selbst, obwohl ich Goldbeobachter bin, eigentlich so nicht so gesehen habe, noch vor wenigen Monaten, aber jetzt ist es klar. Wenn Industriefirmen nicht mehr brav an den Börsen warten, sondern direkt sich die Minenproduktionen sichern, dann sagt uns das, das Vertrauen im Papiermarkt ist verschwunden. Keiner glaubt mehr an diese Preisfindungsmodelle. Samsung hat zum Beispiel ein Off-Taking-Financing mit Silverstorm gemacht und das ist das größte von Ihnen angesprochene Projekt. Und das Ganze wird für alle Metalle sehr explosiv, auch für Silber noch mehr als für Gold. Silber ist nämlich Gold, Geldmetall und Industriemetall zugleich. Solar, Elektronik, Rüstung, Batterien, alle brauchen physisches Silber und keine Excel-Silber-Tabelle aus London. Und wenn immer mehr Jahresproduktionen vorab schon gebunden werden, das ist nämlich die Folge daraus, das ist auch wichtig, dann schrumpft der freie Markt. Das heißt, da wird es dann weniger Angebot für die Börsenteilnehmer geben und das wird die Preise natürlich ins All schießen, sage ich jetzt einmal lapidar.
Europäische Haushalte geraten gerade völlig aus dem Ruder und nun wird sogar wieder einmal laut über den Teilverkauf deutscher Goldreserven nachgedacht. Was denken Sie? Gute Idee oder bereits ein Zeichen von Verzweiflung?
Zeichen von Verzweiflung ist zu sachte ausgedrückt, sage ich mal. Es ist nichts anderes wie fiskalische Leichenflederei an der eigenen Bilanz. Deutschland hat laut Bundesbank die zweitgrößten Goldreserven der Welt, wenn man jetzt die EU als Gesamtlagerstätte jetzt einmal ausnimmt. Und es gibt Debatten darüber, dass Teile des Goldes wegen Haushaltsdruckes, das muss man sich mal vorstellen, verkauft. Goldreserven sind nicht dafür da, dass man die Politiker ihre Haushaltslöcher stopfen, die sie selbst mit ihren Subventionsexzessen und Kriegsfinanzierungen in der Ukraine auskommen haben. Gold ist die letzte Bilanzposition, die nicht von der Ursula oder von Friedrich oder von der Christine eben aus dem Nichts gedruckt wurde. Es ist das letzte reale Ding. Ein Verkauf wäre noch dazu psychologisch ein Irrsinn, anders kann man es nicht sagen, oder fatal, wenn Deutschland Gold verkauft, während die BRICS das Gold akkumulieren, dann hast die Botschaft, der Westen verkauft sein Fundament und der Osten kauft es ein. Und das ist natürlich ein Katastrophenzeichen.
Schon wenige Wochen nach Ansteigen der Spritpreise kam es in Europa zu Protesten und sozialen Unruhen. Sind das erste Anzeichen von dem, was auf uns noch zukommt?
Ja, natürlich, Energie ist nicht irgendein Preis, es ist der Inflationstreiber Nummer eins. Wenn der Diesel steigt, steigen Lebensmittel, Transporte, Baukosten, you name it, alle Produkte werden steigen und das damit auch die soziale Wut. Europa ist besonders verwundbar, wie immer. Europa trifft es immer am härtesten, weil es seine billige Energie aus Russland moralisch entsorgt hat, seine Industrie regulatorisch kastriert hat und dann überrascht ist, dass man halt Wohlstand nicht aus diesen wunderbaren SEG-Broschüren kreieren kann. Die kommenden Proteste, die sind insofern interessant, weil sie nicht von linksextremer oder rechtsextremer Seite kommen, sondern sie werden aus der Mitte kommen. Das werden die Handwerker, die Pendler, die Bauern, die Familien sein, die Unternehmer, also alle jene, die den Staat finanzieren, die werden protestieren und das wird ein bisschen ungemütlich werden für die Papiergeldstaaten und deren Apologeten.
Auf 1 informiert sie auch umfassend über die aktuellen wirtschaftlichen Entwicklungen. Unterstützen können Sie das schon mit einem kleinen Beitrag über das Formular direkt unter dieser Sendung. Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen und erholsamen Abend. Wir sehen uns morgen wieder hier bei uns bei den Nachrichten auf 1.